Liste mit Gegenzöllen steht. Die EU rüstet sich für den Notfall im Handelskonflikt mit den Staaten. Sollte die Handelsgespräche mit den USA scheitern, drohen der EU ab der nächsten Woche schon, also ab 1. August, Zölle. Nun hat sich Brüssel dafür gewappnet und auf milliardenschwere Gegenzölle sich geeinigt. Die Europäische Union rüstet sich für eine mögliche Eskalation im Zollstreit mit den USA. Diplomaten zufolge gaben die 27 EU-Staaten grünes Licht für die Pläne der Europäischen Kommission, im Notfall Gegenzölle auf US-Produkte im Wert von 93 Milliarden Euro zu erheben. Demnach könnten die Gegenzölle am 7. August in Kraft treten, sollte es bis dahin keine Verhandlungslösung geben. Die Gegenmaßnahmen umfassen den Angaben zufolge eine bereits beschlossene Liste mit Abgaben auf US-Einführen im Wert von 21 Milliarden, darunter Jeans, Motorräder. Zum anderen wären bereits Warenimporte im Wert von rund 72 Milliarden Euro betroffen. Die EU und die USA versuchen in diesen Tagen, eine weitere Eskalation zwischen den beiden Handelsmächten zu verringern. Vor rund zwei Wochen hatte US-Präsident Trump angekündigt, dass er ab dem 1. August neue hohe Zölle einführen wird und die EU vor Gegenmaßnahmen gewarnt. Insgesamt fiel die Reaktion der EU aber deutlich geringer aus als die US-Zölle. Trump hatte Aufschläge in Höhe von 30% auf die meisten europäischen Lieferungen angekündigt. Diese würden nach Einschätzungen aus Brüssel europäische Waren im Wert von 370 Milliarden Euro betreffen. Wahnsinn. Das dürfte laut Experten massive Auswirkungen auf den transatlantischen Handel haben. Damals gab es einen Kommentar von einem Experten dazu, der gesagt hat, wenn diese Zölle kommen, käme das einer totalen Einschränkung des Handels gleich und das würde den Handel zwischen den beiden wichtigsten Partnern, also auf beiden Seiten den wichtigsten Partner, mehr oder weniger kurzfristig zum Stillstand bringen, bis klar ist, was das alles bedeutet. Zugleich teilte die EU-Kommission mit, alles für eine Verständigung mit den USA zu tun und noch an einen Kompromiss zu glauben. Zitat: Unser Fokus liegt darauf, am Verhandlungstisch eine Lösung mit den USA zu finden und wir glauben, dass ein solches Resultat in Reichweite ist. Medienberichten und Informationen aus Diplomatenkreisen hatten in den vergangenen Tagen ebenfalls suggeriert, dass es in den Verhandlungen zwischen Brüssel und Washington Fortschritte gibt. Etwa könnte es nach Angaben mehrerer Diplomaten auf US-Zölle in Höhe von 15% und zahlreiche Ausnahmen hinauslaufen. Wie auf der anderen Seite das EU-Zollniveau aussehen würde, blieb allerdings weitestgehend unklar. Auch der US-Präsident hatte gestern Nacht die Senkung der angedrohten Zölle in Aussicht gestellt, wenn die Europäische Union ihren Markt stärker für die USA öffne. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte diese Woche bereits eingeräumt, sich auf einen Deal einzustellen, der den USA mehr nützt als Europa. Zitat: Zu einem symmetrischen Zollabkommen sind die Amerikaner ganz offensichtlich nicht bereit. Italiens Industrieminister Adolfo Urso fordert heute ein Abkommen nach dem Vorbild von Großbritannien oder Japan. Dies würde zwar die schlimmsten Zollsätze abwenden, den USA aber deutlich mehr Vorteile einbringen. Großbritannien hatte sich im Mai mit den USA auf Zölle von 10% geeinigt. Japan in dieser Woche sogar auf 15%. Allerdings hat Japan auch weitere Zugeständnisse gemacht und will 550 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten investieren, 100 Flugzeuge von Boeing kaufen und die Rüstungsgeschäfte mit US-Firmen aufstocken. Puh. Well, kurze Einordnung dazu, ne? Sollte der Zollsatz einfach ohne Verhandlung eintreten, wäre das eine Katastrophe für Deutschland. Deutschland ist extrem auf den transatlantischen Handel mit Amerika angewiesen. So wie Amerika das eben auch für Europa ist. Aber Deutschland speziell als in Europa liegendes Land, das wäre schlecht. Äußerst schlecht. Deswegen bleibt es einfach zu hoffen, dass der fanatische Wahnsinn, den Donald Trump da mit seiner Flip-Flop-Politik ausübt, langsam ein Ende nimmt. Das Problem ist aber, ich gehe nicht davon aus, dass das so sein wird, denn Donald Trump sucht zum jetzigen Zeitpunkt alles, was von der Epstein-Affäre ablenken kann. Alles. Es gibt jetzt neue Erkenntnisse aus der New York Times, die ergeben, dass Donald Trump im Mai schon von den Geheimdiensten darüber unterrichtet wurde, dass sein Name in unzähligen Fällen in den Epstein-Fall auftritt. Und damit wurde es jetzt tatsächlich auch schon durchgestochen. Donald Trump findet eine erhebliche Erwähnung in den Epstein-Files. In welcher Art das ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Aber das, was vorher schon spekuliert wurde, ist jetzt released worden, ja. Wir sind jetzt vielleicht nicht überrascht. Ich denke, das sollte niemanden überraschen, dass da die Verbindung besteht. Denn die Ablenkungsmanöver sind wirklich weitreichend. Aber das ist schlecht. Also der Grund, warum das schlecht ist, ist, weil er alles nutzen wird, um in irgendeiner Form von diesem Szenario abzulenken. Da wird ja auch aktuell schon Barack Obama angegriffen. Da wird von Q geredet. Das ist alles verrückt. Das ist es ist wirklich verrückt. Der EU-China-Gipfel. Die Erwartungen waren gering. Am Ende des Treffens zwischen der EU-Spitze und der chinesischen Führung stehen vor allem gegenseitige Vorwürfe. Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte eine Neuausrichtung der Beziehung. Die gegenseitige Handelsbeziehung zwischen der EU und China sind angespannt. Das machten auch die Äußerungen der EU-Vertreter sowie der chinesischen Führung bei ihrem Gipfeltreffen in Peking deutlich. Beide Seiten warfen sich Handelsrestriktionen vor. Chinas Präsident Xi Jinping forderte von der EU, auf Differenzen angemessen zu reagieren und kritisierte europäische Maßnahmen gegen chinesische Waren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte ihrerseits eine grundlegende Neuausrichtung der Handelsbeziehungen zu China. Zitat: Wir haben einen Wendepunkt erreicht, sagte sie in Anspielung auf die Sorge, dass China zunehmend Überkapazitäten auf den europäischen Markt drückt. Die Erwartungen an den nur noch eintägigen Gipfel, dem erst seit Dezember 2023 gab, waren schon im Vorfeld sehr gering. Ein Grund dafür sind die Zollauseinandersetzungen, die US-Präsident Trump mit den weiten Teilen der Welt vom Zaun gebrochen hat. Je nachdem, wie diese ausgehen, befürchten die EU und China auch Auswirkungen auf ihre bilateralen Handel. Von der Leyen verwies aber auch jetzt darauf, dass es schon im vergangenen Jahr ein Handelsdefizit der EU mit China von 305,8 Milliarden Euro gab. Tendenz steigend. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Kommissionspräsidentin ihre Rhetorik gegenüber China verschärft und über Überkapazitäten auf den Weltmärkten sowie Restriktionen bei der Ausfuhr seltener Erden gewarnt, die für die Produktion von Hightech-Produkten wichtig sind. Die Ausfuhr dieser Metalle aus China in die EU stieg im Juni im Vergleich zu Mai auf 245%, liegt aber immer noch bei 35% niedriger als im Vorjahresmonat. Peking wiederum möchte weiter Marktzugang in Europa behalten sowie Zugang zu europäischen Technologien haben. Auch klagt China, dass die EU Einfuhrzölle auf in China gebaute E-Autos erhoben hat. Das kritisieren auch Teile der deutschen Autoindustrie, die in China fertigen lässt. Handelsbeschränkungen hat die EU auch gegen medizintechnische Geräte aus China erlassen. Zitat: Die aktuellen Herausforderungen für Europa kommen nicht von China, betont Xi nun bei seinem Treffen mit von der Leyen und EU-Ratspräsidentin Antonio Costa laut staatlicher Nachrichtenagentur. Er fordert die EU auf, Zitat, an offener Zusammenarbeit festzuhalten. Die Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit könne nicht durch den Bau von Mauern und Festungen erreicht werden. Zitat: Entkopplung und das Durchbrechen von Lieferketten führen nur zur Isolation. Ein weiterer Streitpunkt neben den Handelsbeziehungen ist Chinas Position im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. EU-Ratspräsident Antonio Costa forderte von der Volksrepublik, ihren Einfluss auf Russlands Präsident Wladimir Putin zu nutzen, um zu einer Beendigung des Krieges beizutragen. Kurz vor dem Gipfel bestrafte Brüssel auch chinesische Firmen im 18. Sanktionspaket gegen Russland. Peking steht fest an Moskaus Seite. Nach Angaben von EU-Beamten liefern die Chinesen etwa 80% jener Güter, die Russland zivil oder militärisch nutzen kann. Zugleich gibt sich die Volksrepublik in dem Konflikt nach außen hin neutral und betont, sich für Friedensverhandlungen und eine politische Lösung einzusetzen. Dabei sorgt Chinas Außenminister Wang Yi bei seinem Besuch in Brüssel im Juni erst für Aufregung. Im Gespräch mit EU-Außenbeauftragter Katja Kalas erklärte er Medienberichten, Peking wolle nicht, dass Russland den Krieg verliere, denn sonst könnten die USA ihren Fokus vollends auf China richten. Anlass des Treffens von der EU-Spitze mit Chinas Führung des 50. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Seiten. Warum gibt es dieses gigantische Handelsdefizit und warum beschäftigt sich die Europäische Union überhaupt damit? Es ist in dem Artikel kurz angeschnitten, ich will das ganz kurz mal ausführen, trotzdem nochmal. Aufgrund der gigantischen Handelskriegssituation der Vergangenheit und auch der bestehenden Anspannung zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika gab es und gibt es eine Verteuerungsspirale von Produkten, die von China nach Amerika geliefert werden. Auch wenn es jetzt Ausnahmen gibt, ist die Situation immer noch sehr angespannt. Das bedeutet, dass die Überproduktion Chinas irgendwo hin muss. Und das strömt auf den europäischen Markt, was natürlich zur Folge hat, dass dort ein unglaubliches Überangebot zu einem unschlagbaren Preis die lokale Produktion in die Knie zwingt. Und das will die Europäische Union verhindern, weil man da logischerweise sieht, hey, wenn ihr eure hochsubventionierten Waren auf unseren freien Markt drückt, dann hat das Konsequenzen und dann werden da unter Umständen irgendwann Zölle und Gegenmaßnahmen ergriffen. Beispiel Elektroautos. Der Grund, warum Elektroautos in China so günstig sind oder Elektroautos aus China, ist, weil sie A, hoch subventioniert sind und B, natürlich durch den also es ist eine ist ein Kombinationseffekt, aber hochgradig subventioniert und technologisch auf einem Level, das kaum mehr, also das schon echt an einem Punkt ist, der sehr krass ist. Sehr, sehr krass. Ne? Und dafür gibt es dann halt die Zölle, die versuchen, das so ein bisschen zu kompensieren, aber ich weiß nicht, wie lange man mit diesen Zöllen überhaupt noch irgendwas tun kann. Also keine Ahnung. Ich finde per se, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich glaube, aus Chinas Perspektive ist die Subventionierung der Elektromobilität der richtige Schritt. Ich denke, jede Nation hätte die Chance gehabt, Elektromobilität erheblich zu subventionieren, weil das die Technik der Zukunft ist. Und wenn man sich technisch zukunftsorientiert ausrichtet, kann man damit den gesamten Markt großflächig einnehmen. Diese Technologie nicht zu subventionieren, guckt mal auf den deutschen Automarkt. Und dann, ja. Danke an die CDU an der Stelle, ne? Wie hat Peter Altmaier 2013, 2012 gesagt? Wir müssen erneuerbare Energien noch gar nicht bauen, weil das Gas ist gerade so günstig. Ja, gut. Ja, schön. Die Grünen lehnen den von der CSU vorgeschlagenen Austausch aller drei Kandidaten für das Bundesverfassungsgericht ab. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge sagte der Deutschen Presseagentur, es sei der Gipfel der Respektlosigkeit, dass die Union nun auch die beiden anderen Bewerber in Frage stellt. Dröge fügte hinzu, sie frage sich, wer in Zukunft überhaupt noch zur Wahl für das Gericht sich stellen soll, wenn CDU und CSU ihre Zustimmung derart willkürlich zurückzögen. CSU-Landesgruppenchef Hoffmann hatte zuvor angeregt, den Koalitionsstreit über die Neubesetzung der drei Richterposten über ein komplett neues Personalpaket zu lösen. Hintergrund ist eine fehlende Stimmenmehrheit innerhalb der Unionsfraktion für die Kandidatin der SPD, Brosius Gersdorf. Die geplante Bundestagsabstimmung über die Personalien wurde deshalb abgesagt. Bezüglich der anderen beiden Kandidaten, der Staatsrechtlerin Kaufhold und Bundesarbeitsrichter Spinner, gab es bislang Einigkeit. Es wundert mich nicht, es überrascht mich auch nicht, aber es ist trotzdem echt ganz schön krass, wie dilettantisch die Union, ob nun CSU oder CDU, insgesamt die Union, mit dieser Personalentscheidung umgeht. Ich glaube, aus der Zeit habe ich gelesen, dass es sich hier um eine Täter-Opfer-Umkehr handelt. Das wurde auch schon gesagt. Ich glaube, es wurde von grünen Seite gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Aber da wurde das auch schon niedergeschrieben und ich kann dem Ganzen nur beipflichten. Die Union hat vollkommen reingeschissen, indem sie auf rechte Desinformation reingefallen ist. Jens Spahn hat mit seiner Inkompetenz der Führungsebene in der Personalie Führungsebene der Fraktion vollkommen versagt. Und jetzt haben sie sich diese Scheiße eingebrockt und wollen umbiegen, umbrechen, versuchen, aus dem Blödsinn rauszukommen. Und das ist ein Desaster. Jedes Mal, wenn ich dazu was lese, Vorschläge von der CDU, CSU, ist es ein Desaster. Wenn Dobrindt sagt, er empfehle den Richterinnen und Richtern dort irgendwie den Rücktritt der Brosius Gersdorf an der Stelle, ist vollkommen Wahnsinn. Wenn die Dorothee Bär dazu einen Kommentar macht, wenn Markus Söder dazu einen Kommentar macht und von irgendwelchen Provokationen spricht, Bruder, dann weiß man einfach nicht mehr, ob das noch die Realität ist oder irgendein Traum. Ich wünsche mir, es ist ein Traum, es ist leider die Realität. Die Union hat sie nicht alle. Einfach hat sie nicht alle. Also wirklich, die haben sie wirklich nicht. Die haben sie nicht alle. Wer die Frau Brosius Gersdorf bei Lanz gesehen hat und allem Ernstes noch irgendwelche Aktivistenvorwürfe und linksextremen Vorwürfe formuliert, dem gehört ein Termin beim Doktor gemacht, Alter. Hat hier jemand Enteignung gesagt? Irgendjemand? Hat jemand Enteignung gesagt? Weil das ist nämlich das Stichwort für den nächsten Artikel. Enteignung. Ja, wurde gesagt. Ah ja. Die Berliner SPD plant ein Gesetz, um Eigentum verstaatlichen zu können. Es geht um enorme Eingriffe in den Wohnungsmarkt und für die Sozialdemokraten sogar noch um mehr. Das Votum von mehr als 1 Million Wählerinnen und Wählern hat den Berliner Senat fast 4 Jahre lang recht erfolgreich ignoriert. Mit deutlher Mehrheit stimmten sie im September 2021 für die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Doch passiert ist seitdem so gut wie nichts. Die damalige als auch die heutige Landesregierung zeigten kein ernsthaftes Interesse daran, den Volksentscheid umzusetzen. Das Ergebnis war auch nicht bindend. Umso überraschender ist die jüngste Aufregung über einen Gesetzesentwurf der Berliner SPD in diesem Zusammenhang. Besonders beim Koalitionspartner. Völlig auf Abwägen, sei die SPD, schreibt zuletzt der Berliner CDU-Generalsekretärin Ottilie Klein auf Social Media. Eilig versicherte Berlins regierender CDU-Bürgermeister Kai Wegner, dass es mit ihm keine Enteignung geben werde. In der Bild-Zeitung ist sogar von einem Angriff auf die Wirtschaft die Rede. Wie will die SPD den Volksentscheid etwa jetzt doch umsetzen? Längst ist klar, möglich wäre es. Zu diesem Ergebnis kam schon vor 2 Jahren eine Expertenkommission. So war von den Vorgängerregierungen eingesetzt worden und hatte 1 Jahr lang rechtlich und finanzielle Risiken abgewogen. Doch weder der alte noch der neue Senat ließen sich davon gänzlich überzeugen. Die neue Landesregierung von CDU und SPD vereinbarte lediglich, einen rechtlichen Rahmen für sogenannte Vergesellschaftung zu schaffen. Und genau dieses Rahmengesetz sorgt jetzt für Streit. Derzeit liegt der aktuellen Arbeitsentwurf vor und der hat es durchaus in sich. In dem Dokument werden weitreichende Eingriffe in Eigentumsstrukturen skizziert. Nicht nur Immobilienbestände sollen demnach künftig in öffentlichen Besitz überführt werden, ja, sondern auch andere Vermögenswerte wie Bodenschätze oder Produktionsmittel wie Fabriken und Maschinen sollen verstaatlicht werden können. Oh mein Gott, ein Traum wird wahr! Es gehe um die, Zitat, Deckung eines öffentlichen Bedarfs der Daseinsvorsorge ohne Gewinnabsicht, heißt es in dem Entwurf. Beispielhaft werden unter anderem die Versorgung mit Wohnraum und Energie, der öffentliche Nahverkehr und die Gesundheitsdienste genannt. Eigentümer müssten das Land Berlin entschädigen, sollte der Senat das geplante Gesetz anwenden. Wie teuer solche Entschädigungen wären, ist umstritten. Im Entwurf wird jedoch darauf verwiesen, dass die Summe geringer sein könnte als der Marktwert etwa einer Immobilie und nicht zwangsläufig in Geld bezahlt werden muss. Grundlage der Bemessung könnte demnach ein erwarteter gemeinwirtschaftlicher Ertrag oder auch ein hypothetischer Wert sein. Finanzielle Hürden, die der Vergangenheit immer wieder als Argument gegen eine Umsetzung des Volksentscheids vorgebracht wurden, wären dem Entwurf zufolge damit überwindbar. Zu einer ähnlichen Auffassung kam bereits die eingesetzte Expertenkommission. Das Gremium stützte sich, wie der Gesetzesentwurf, auf das Grundgesetz. Dort wird zwischen Vergesellschaftung, um die es bereits beim Volksentscheid ging, und Enteignung unterschieden. Während die Enteignung auf einzelne Vermögensbestandteile wie Grundstücke abzielt, zum Beispiel um den Bau einer Autobahn zu ermöglichen, geht es bei einer Vergesellschaftung darum, Unternehmen und ganze Wirtschaftszweige in die Gemeinwirtschaft zu überführen. Das Problem: Artikel 15 des Grundgesetzes, der Vergesellschaftung regelt, wurde in einer Geschichte der Bundesrepublik noch nie angewandt. Enteignungen nach Artikel 14 sind dagegen durchaus üblich. Sie stehen jedoch in Berlin nicht zur Debatte. Interessant. Die Frage ist also, ob der Berliner Senat das geplante Gesetz jemals anwenden wird. Es wäre ein enormes juristisches Experiment. Zunächst müsste sich die SPD mit der CDU über das Rahmengesetz einig werden. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg hat dem Entwurf mitgearbeitet und ist überzeugt, dass das gelingt. Zitat: Wir werden Anfang Dezember einen geeigneten Rahmengesetzesentwurf im Parlament einbringen und bis spätestens Mai kommenden Jahres beschließen, sagte er im Gespräch mit der Zeit. Vor Inkrafttreten soll das Gesetz verfassungsrechtlich überprüft werden. Dabei soll es aber nicht bleiben, zumindest wenn es nach dem Sozialdemokraten geht. Zitat: Selbstverständlich wird die SPD 2026 auch einen Vorschlag für ein Anwendungsgesetz machen, kündigte Schlüsselburg an. In Berlin müssten viele Menschen mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Da müsse der Staat eingreifen. Eine Vergesellschaftung ganzer Wohnungskonzerne, wie im Volksentscheid gefordert, strebt aber auch die Berliner SPD nach wie vor nicht an. Zitat: Das ist der Holzhammer und die teuerste und komplizierteste Variante, weil wir die Eigentumsverhältnisse teilweise gar nicht gut genug kennen. Die Berliner Sozialdemokraten haben deshalb etwas anderes im Sinn. Im Gesetzesentwurf ist nämlich noch von anderen Formen der Gemeinwirtschaft die Rede. Genannt wird eine ganze Reihe von zusätzlichen Maßnahmen, um Eigentum zu vergesellschaften. So soll der Gesetzgeber zum Beispiel Wohnungskonzerne dazu verpflichten können, Ausschüttungen an Aktionäre zu begrenzen, in gemeinwirtschaftlichen Zwecke zu investieren oder die Mieten einzufrieren. So könnte in Berlin künftig eine Art Mietendeckel 2.0 umsetzbar sein. So wünscht sich das zumindest die SPD. Dass die CDU bei einer Anwendung des Gesetzes mitmacht, ist stark zu bezweifeln. Zumal es dazu auch keine Vereinbarung im Koalitionsvertrag gibt und bereits im September kommenden Jahres in Berlin Abgeordnetenhauswahlen anstehen. Im Mittelpunkt des Wahlkampfs dürfte erneut die Wohnungskrise stehen. Mit ihrem Gesetzesentwurf bringt sich die SPD schon mal in Position. Zitat: Wir werden bei den Wählerinnen und Wählern für das Anwenden des Gesetzes werben, sagt Schlüsselburg. Artikel 15 des Grundgesetzes bezeichnet er als schlafenden Riesen, den man jetzt wecken wolle. Holy shit, let's go! Fraglich ist, ob die Sozialdemokraten es wirklich ernst meinen. Nachdem sie den Volksentscheid erst nicht umsetzen wollten und jetzt ein Gesetz planen, dessen Spielraum sie aber nur begrenzt nutzen wollen. Man darf gespannt sein, wie genau der SPD-Vorschlag für eine Anwendung des Gesetzes nun aussehen wird, wenn er denn kommt. In der Opposition rechnet man nicht mit großen Sprüngen. Der wohnungspolitische Sprecher der Berliner Linkspartei, Niklas Schenker, bezeichnet den Gesetzentwurf gegenüber der Zeit als PR-Gag, der die anhaltende Verschleppung der Volksentscheides verschleiern soll. Es handelt sich um ein, Zitat, groß angelegtes Täuschungsmanöver. Auch bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die den Volksentscheid damals möglich gemacht haben, ist man der Meinung, dass das geplante Rahmengesetz des Senats vor allem dazu diene, die Umsetzung weiter zu verzögern. Ein Sprecher bezeichnet den Entwurf als verfrühte Wahlkampfstunt, der weit vom eigentlichen Ziel des Volksentscheids entfernt sei. Die Initiative hat eine Kanzlei beauftragt, um ein eigenes Vergesellschaftungsgesetz zu erarbeiten, das sie bald vorlegen will. Anschließend will sie einen zweiten, rechtlich bindenden Gesetzesvolksentscheid in die Wege leiten. Oh mein Gott. Oh Mann. Also ich halte Enteignungen für unrealistisch. Nicht, dass sie nicht erstrebenswert sind, aber unrealistisch. Was ich aber extrem gut finde, ist die Konzeption der Deckelung der Ausschüttung von Renditen. Das Problem bei Eigentum ist, dass Eigentum und Immobilien eine Investitionsgrundlage sind und damit Geld verdient wird, im großen Stil. Das hat viele Probleme hervorgerufen. Ja, das hat Probleme in Form der, wie wird eine Immobilie renoviert, wird mit den Mieten umgegangen. Das ist eine Katastrophe. Es wäre also wirklich interessant, wie man mit einem Gesetz oder potenzieller mit einer Anwendung die Deckelung von Ausschüttung von Renditen ins Gespräch bringt, weil das unter Umständen tatsächlich eine Maßnahme ist, die eine entsprechende Wirkung entfalten könnte. Das sollen Sie mal versuchen. Ne? Da soll man mal weiter hinterhergehen. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden, wenn sich da gewisse Dinge entwickeln. Ne? Wie stehen in Deutschland Staat und Kirche denn zueinander? Das fragt nämlich auch die Zeit. Der Bundeskanzler sagte, Deutschland sei ein laizistischer Staat. Das stimmt nicht. Was den säkularen deutschen Staat auszeichnet und was das für die Kirche bedeutet? Was bedeutet denn Laizismus oder Laizismus? Ich glaube, ich spreche das falsch aus. Laizismus bezeichnet das Prinzip der strikten Trennung von Staat und Religion und damit auch von den Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften. Das bekannteste Beispiel dafür ist Frankreich, das als laizistischer Staat organisiert ist und in dem die Idee begründet wurde. In der Verfassung der Fünften Republik von 1946 ist der Laizismus festgeschrieben. In einem laizistischen Staat haben die Kirchen und andere Glaubensgemeinschaften in staatlichen Angelegenheiten nichts mitzureden. Religion ist nach dieser Idee Privatsache und der Bürgerinnen und Bürger. Der Staat muss den verschiedenen Religionen im Land neutral gegenüberstehen und darf keine davon bevorzugen oder diskriminieren. Die Religionsfreiheit wird gewährt und soll in einem sogenannten positiven Laizismus auch staatlich garantiert werden. Es gibt aber keine Kooperation und damit beispielsweise auch keinen staatlich organisierten Religionsunterricht. Auch in der türkischen Verfassung ist das Prinzip des Laizismus übrigens festgeschrieben. Wie bestimmt das Grundgesetz das Verhältnis von Staat und Religion denn in Deutschland? Deutschland hat ein Staatskirchenrecht, das das Verhältnis von Staat und Kirche regelt. Staat und Kirche sind zwar grundsätzlich getrennt, arbeiten in manchen Bereichen aber zusammen. Das rechtliche Verhältnis ist unter anderem im Grundgesetz geregelt. Nach Artikel 140 Grundgesetz gibt es in Deutschland keine Staatskirche. Nach dem Prinzip der Säkularität sind Staat und Kirche getrennt. Der Staat hat Religionsgemeinschaften und Gläubige nach den Prinzipien Neutralität und Parität zu behandeln. Das heißt, er darf niemanden aufgrund seiner Religion bevorzugen oder diskriminieren und hat alle Religionsgemeinschaften gleich zu behandeln. Der Staat muss die Gründung von Religionsgemeinschaften schützen und Glaubensgemeinschaften ein Selbstbestimmungsrecht gewähren. Zugleich sieht das Grundgesetz das Zusammenwirkung von Staat und Kirche in bestimmten Bereichen vor, wie beim Einzug der Kirchensteuer oder bestimmter staatlicher Leistungen, aber auch nach Artikel 7 Grundgesetz beim Religionsunterricht. Zudem muss der Staat die in Artikel 4 Grundgesetz festgeschriebene Religionsfreiheit gewährleisten. Diese beinhaltet, dass die, Zitat, Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich ist und der Staat die, Zitat, ungestörte Religionsausübung ermöglicht. Zudem muss der Staat die in Artikel 3 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleichbehandlung ungeachtet, Zitat, seines Glaubens, seiner Religion und politischen Anschauung gewährleisten. Damit einher geht das Recht, eine Religion auszuüben oder auch nicht, nach ihren Grundsätzen zu handeln, sofern diese keine Gesetzen widersprechen, und die eigenen Überzeugungen anderen gegenüber zu äußern oder weiterzugeben, etwa Kindern. Komisch, wenn man da nach Bayern blickt. Weiteres ist in Verträgen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften geregelt. Für die Zusammenarbeit sind vor allem die Länder zuständig. Was bedeutet denn Säkularität? Der deutsche Staat ist ein säkularer Staat, organisiert sich nach den staatskirchenrechtlichen Prinzipien. Säkularität allgemein ist ein Prinzip, nach dem sich viele Staaten organisieren. Es besagt, dass der Staat seine Legitimation nicht aus einer Religion bezieht und keine Staatsreligion hat. Gleichzeitig kann er mit religiösen Institutionen kooperieren, sollen allen Religionen neutral gegenüberstehen und Bürgerinnen und Bürgern die Religionsausübung freistellen. Anders als beim Laizismus gibt es keine strikte Trennung und beispielsweise auch keine Verbannung religiöser Symbole und Praktiken aus der Öffentlichkeit. Die Trennung wird sich als säkulär verstehender Staat aber verschieden streng verstanden. So hat die Religion in den USA beispielsweise trotzdem einen sehr hohen Stellenwert. Auch in Deutschland spielt Religion trotzdem eine große Rolle. Deswegen ist es etwa möglich, dass Friedrich Merz als Politiker und Bundeskanzler im deutschen Staat einer Partei wie der Christlich-Demokratischen Union angehören kann, einer also dediziert nach der Glaubensgemeinschaft benannten politischen Partei. Warum gibt es aktuell wieder Diskurs darum? Die Diskussion um das Verhältnis von Staat und Kirche kam zuletzt vor allem wegen der zunehmenden Präsenz des Islams und gläubiger Musliminnen und Muslime in Deutschland auf. Stellt damit aber auch die Präsenz christlicher Symbole im öffentlichen Raum in Frage. Das Bundesverfassungsgericht äußerte sich in einem wegweisenden Urteil 2015 zur Sichtbarkeit religiöser Symbole in Schulen. Streit hatte es um das Recht von Lehrerinnen gegeben, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen. Die Kopfbedeckung wird als Symbol des Islams gesehen. Das Verfassungsgericht urteilte, dass es zum Zitat Schutz des Grundrechts auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit auch Lehrkräften an öffentlichen Schulen möglich sein muss, Zitat, einem aus religiösen Gründen als verpflichtend verstandene Bedeckungsgebot zu genügen, wie diese etwa auch durch das Tragen eines islamischen Kopftuchs der Fall sein kann. Ein Verbot wäre unverhältnismäßig. Zitat, die Einzelnen haben in einer Gesellschaft, die unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen Raum gibt, kein Recht darauf, von der Konfrontation mit ihnen fremden Glaubensbekundungen, kultischen Handlungen und religiösen Symbolen verschont zu bleiben, schreibt das Gericht in der Begründung. Die Schule werde lediglich mit der ausgeübten Glaubensfreiheit der Lehrkräfte konfrontiert. Da auch andere Lehrkräfte Symbole anderer Religionen trügen, spiele das eher eine religiös-pluralistische Gesellschaft wider. In einem weiteren Urteil von 2020 entschied das Bundesverfassungsgericht jedoch, dass das Tragen eines Kopftuchs Rechtsreferendarinnen in einem Gerichtssaal verboten werden kann. Hier ergebe sich eine andere Abwägung als bei Lehrerinnen. Der Gesetzgeber dürfte die, Zitat, Pflicht, sich im Rechtsreferendariat in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, durchsetzen. Zwar stelle das einen Eingriff in die Glaubensfreiheit dar, aber durch die, Zitat, Grundsätze der weltanschaulichen religiösen Neutralität des Staates und der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege sowie die negative Religionsfreiheit Dritter gerechtfertigt sei. Das Thema Kopftuch spielt auch in der aktuellen Diskussion um die Richterwahl am Bundesverfassungsgericht eine Rolle. Die Richterkandidatin Frauke Brosius-Gersdorf hatte sich in einem Tagesspiegel-Gastbeitrag gegen das Urteil gestellt. Sie argumentiert, dass das Neutralitätsgebot ein Identifizierungsverbot sei, sich der Staat aber nicht mit, Zitat, der Religionsausübung seiner Beschäftigten identifiziere. Anders sei das bei staatlich angeordneten Symbolen wie den Kruzifixen in bayerischen Amtsstuben, um die es nach dem bayerischen Kreuzerlass regelmäßig Streit gibt. Das war jetzt eine Menge, aber schön zu sehen, dass hier nochmal gesagt wird, das, was Friedrich Merz dort behauptet, dass der Bundeskanzler Deutschland einen laizistischen Staat nennt, ist nicht wahr. Und es wäre schön, wenn das so wäre, ist es aber nicht. Ne? Die Kirche hat viel zu viel Einfluss auf politische Handhabe. Ne? Ich denke mal, das ist zu sehen, oder? Das ist zu sehen. Auch wenn der US-Präsident Trump versucht, den Fall Epstein loszuwerden, der Druck auf seine Regierung wächst und wächst und wächst. Die gesamten Akten über den Sexualstraftäter und sein Netzwerk herauszugeben. Auch Trumps Name taucht in neuen Unterlagen auf. Hinter den Kulissen ist US-Präsident Trump angeblich außer sich. Es sei das erste Mal, dass er das Weiße Haus wie gelähmt erlebe, zitiert das Magazin Politico, eine dem Weißen Haus nahestehende Person, der Anonymität zugesichert wurde. Der Umgang der Regierung mit den Epstein-Dokumenten hat selbst die treuesten MAGA-Anhänger in komplette Aufruhr versetzt. In der letzten Kabinettssitzung fragte Trump die anwesenden Reporter: Reden wir immer noch über Epstein? Das ist unglaublich. Das war vor 2 Wochen und Amerikaner reden immer noch darüber. Politiker, Journalisten und Bürger. Gerade erst haben das Wall Street Journal und die New York Times berichtet, dass Justizministerin Pam Bondi Donald Trump im Mai schon darüber informiert habe, dass sein Name in bisher noch nicht veröffentlichten Epstein-Akten auftauche. Unklar ist aber, in welchem Zusammenhang. Trumps Name taucht auch in schon freigegebenen Dokumenten zur Epstein-Affäre auf. Ein Fehlverhalten wurde ihm aber noch nicht vorgeworfen. Die Amerikaner sind unzufrieden mit dem Umgang der Regierung mit dem Epstein-Fall. Das zeigen Umfragen. Eine erst am Dienstag vom Economist veröffentlichte Befragung ergab, dass 56% der Befragten den Umgang des Präsidenten mit der Epstein-Untersuchung missbilligen. Nur 22% finden den Umgang richtig. Andere Umfragen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Ich möchte das ganz kurz festhalten. Die Amerikaner sind so in einem Personenkult gefangen, dass sie nicht mal mehr schaffen, eindeutig den Vollzug von potenzieller Pädokriminalität zu fordern. Also wir reden ja hier nicht von irgendwelchen, guck mal, der hat vielleicht seine Steuererklärung nicht abgegeben. Wir reden hier von einem potenziellen Fall von Missbrauch von Minderjährigen. Und wenn der Personenkult dieser Person, dieser Gruppe von Menschen, der Mega-Menschen, der Mager-Leute, so groß ist, dass die das ist crazy. Das ist wirklich fucking crazy. Die große Mehrheit der Amerikaner, 89% der Demokraten und 73% der Republikaner, ist laut der Umfrage der Meinung, die Regierung sollte alle Epstein-Dokumente veröffentlichen. Genau das hatte Trump im Wahlkampf aber auch versprochen. Nachdem sein Justizministerium einen Rückzieher gemacht hat, sind viele Trump-Fans frustriert und fühlen sich betrogen. Auch republikanische Politiker und Demokraten sowieso. Der demokratische Minderheitssprecher im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, erklärte, Zitat, Donald Trump und die republikanischen Abgeordneten haben die Macht, die Epstein-Akten heute zu veröffentlichen. Sie weigern es sich zu tun. Was verbergen sie vor dem amerikanischen Volk? Jeffries reagierte auf einen ungewöhnlichen Schritt des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, dem Republikaner Mike Johnson. Er hatte das Repräsentantenhaus kurzerhand in eine frühe Sommerpause geschickt. Damit verhinderte Johnson eine Abstimmung über die Freigabe der Epstein-Dokumente. Eine Initiative, die nicht nur von Demokraten, sondern auch von Republikanern unterstützt wird und vermutlich eine Mehrheit erhalten hätte. Donald Trump setzt unterdessen auf Ablenkung. Sei es mit der Forderung, das Football-Team Washington Commanders solle seinen alten Redskins-Namen wieder annehmen, sonst werde er den geplanten Stadionbau nicht unterstützen, oder mit der Veröffentlichung der Martin Luther King-Akten, just zum Zeitpunkt der Diskussion um Epstein, oder mit einem vom Trump veröffentlichten KI-generierten Video, in dem Ex-Präsident Barack Obama im Oval Office festgenommen wird. Trotz aller Ablenkungsbemühungen verschwindet das Thema Epstein nicht. Wie sonst so Trump-loyale Abgeordnete Marjorie Taylor Greene prophezeit, wenn es keine Gerechtigkeit und keine Rechenschaftspflicht gibt, werden die Leute es satt haben. Auch die rechte Influencerin Lara Loomer, die einen großen Einfluss auf Trump nachgesagt wird, fordert den Präsidenten auf, Justizministerin Bondi zu feuern, weil sie, Zitat, die Basis belogen habe. Bondi hatte vor einigen Wochen noch vor einer Liste prominenter Kunden Epsteins gesprochen. Anfang des Monats bestritt das Justizministerium die Existenz einer solchen Liste. Der Verschwörungserzähler Alex Jones unkte, als nächstes werde die Justizministerin behaupten, eigentlich habe auch Jeffrey Epstein nie existiert. Offensichtlich aufgrund des Drucks von allen Seiten, wie Trumps Justizministerin und Generalstaatsanwältin Bondi in den vergangenen Wochen an die Veröffentlichung von juristischen Unterlagen über die Ermittlungen gegen Epstein zu erwirken. Dabei geht es um Protokolle der sogenannten Grand Jury, also der Geschworenen, die darüber entschieden, ob Anklage erhoben wird oder nicht. Eine Richterin in Florida hat die Herausgabe nun abgelehnt, mit der Begründung, die nötigen Voraussetzungen seien gar nicht erfüllt. Über eine ähnliche Anfrage auf Freigabe von Akten in New York ist noch nicht entschieden. Trump präsentiert sich gerne als politischer Outsider, der den Sumpf in Washington trockenlegen will und gegen Korruption und Vetternwirtschaft vorgeht. Er hat Transparenz versprochen. Umso enttäuschender sind nun seine Anhänger. Enttäuschter sind sie. Denn auf die Frage, warum Trump die Epstein-Akten nicht veröffentlichen will, erhalten sie keine Antwort. Will Trump seine Milliardärsfreude aus der High Society schützen oder sich selbst? In den sozialen Medien wird wild spekuliert. Im Moment sieht es nicht danach aus, als würde die Wut schnell verrauchen. Da dürfte auch diese vorgezogene Sommerpause der Abgeordneten nicht helfen. Viele von ihnen werden sich in ihren Wahlkreisen unangenehmen Fragen ihrer Wähler stellen müssen. Das ist ein Artikel aus der Tagesschau und wir werden sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass Donald Trump mehr, also ich meine, wir sind an dem Punkt, der Typ ist ein verurteilter Straftäter, also Donald Trump ist ein verurteilter Straftäter. Der ist potenziell involviert in einen Fall von sexueller Kriminalität im Zusammenhang mit Minderjährigen. Und das waren alle Nachrichten, die ich für euch habe. Ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und wir werden morgen dann gucken, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ne? Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.